nehme und dann entscheide, ob ich auch einen ganzen Teller schaffe oder will. Aber trotz meinem lautstarken Protest und meiner Ablehnung nach meinem Geschmackstest wurde der Teller bis zum Rand gefüllt. Das hatte ich also nun davon, dass ich ihr entgegengekommen war und es wenigstens versuchen wollte. Besser wäre gewesen, ich wäre hätte von vornherein auf Totalverweigerung gesetzt. Wahrscheinlich könntet ihr alle ähnliche Beispiele berichten, wie ihr ungerecht behandelt worden seid. Und ihr merkt, wie präsent diese Ungerechtigkeit für mich bis heute ist, wie sie mir in den Knochen steckt und Ärger hervorruft. Natürlich ist das alles nichts gegenüber den Situationen, den Ungerechtigkeiten, die Kinder und Menschen erleben, die von International Justice Mission, dem internationalen Anwalt der Freiheit, befreit werden. Wie zum Beispiel Gideon aus Ghana in Afrika, der schon als kleiner Junge von seinen Eltern getrennt wird und als Kindersklave auf dem Voltasee Fische fangen muss. Nachdem er befreit wurde, sagte er: Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich war noch jung und damals auch noch gesund. Ich wollte nur zur Schule gehen. Mein Chef ist böse. Er hat mich meiner Mutter weggenommen und mich hierher gebracht. Gideon wurde befreit. Aber sein Bruder war an dem Tag nicht auf See. Er ist immer noch da draußen. Oder die Situation von Kuma, der von seiner Mutter verlassen und dessen Vater getötet wurde. Plötzlich soll er mit 7 Jahren für die Schulden seiner Eltern aufkommen in einer Ziegelbrennerei und gerät dadurch in Zwangsarbeit. Als er eines Tages so krank wird, dass er nicht mehr aufstehen kann, bekommt er statt Medizin Schläge. Das sind Situationen, ungerechte Situationen, die in uns Ärger und Wut, vielleicht Trauer hervorrufen, obwohl wir sie nicht selbst erleben. Vielleicht schämen wir uns dafür, dass Menschen so etwas anderen Menschen antun, fühlen uns ohnmächtig und können es nicht fassen. Diese Gefühle stellen sich ein, weil wir ohne großes Nachdenken die Ungerechtigkeit empfinden, indem wir das Erlittene auf uns selbst oder auf unsere Kinder übertragen und uns nicht wünschen, dass sie es durchmachen müssten. Und das Gute daran, hier funktioniert unser Mitgefühl. Wir gleichen unbewusst die Situation mit unserer Prägung, mit unserem Erleben von Freiheit ab. Wir spüren, das passt nicht zusammen. Das ist ungerecht. Und dazu kommt dann die Überzeugung, dass wir uns als Menschen, die in solcher Freiheit aufgewachsen sind, davon überzeugt sind, dass allen Menschen diese Freiheit zusteht. Und dass das ungerecht ist. Und das empfinden wir zu Recht, wie ich glaube, denn auch Gott empfindet so. Auch Gott ist Gerechtigkeit wichtiger als Frömmigkeit. Ein Prophet im Alten Testament bringt das einmal sehr drastisch zu Gehör und auf den Punkt, in Amos 5, in den Versen 21 bis 24. Da heißt es: So spricht Gott. Ich hasse und ich verachte eure religiösen Feste und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich übersetze mal, da steht: eure Gottesdienste. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der nie austrocknet. Harter Tobak für eine Gottesdienstgemeinde. Heftige Kritik schlägt Israel entgegen, die sich als Gottesdienstgemeinde versteht. Amos prangert an, dass Menschen als Sklaven verkauft werden, nachdem sie vorher durch Wucherzinsen zahlungsunfähig gemacht wurden. Amos prangert an, dass Arme unterdrückt werden, damit andere sich Luxus leisten können. Dass Maße und Gewichte gefälscht werden, also auf gut Deutsch, dass in der Packung im Supermarkt weniger drin ist als früher oder als draufsteht. Amos prangert an, wie Gerichte das Gesetz schief auslegen aufgrund von Korruption, Bestechung. Amos liefert keine Lösungen. Er macht keinen Wahlkampf, er schreibt kein Parteiprogramm, er kandidiert nicht als Konkurrent zum König, sondern er klagt nur an. Statt Wahlkampf Anklage. Und damit erfüllt Amos eine Funktion, die auch Gottes Gesetz, Gottes Gebot in der Bibel für uns hat. Amos hält der Gesellschaft, den führenden Leuten damals, auch den religiösen Führern, den Pastoren und Ältesten, gab es damals noch nicht, aber Menschen, die diese Funktion ausübten, all denen hält Amos den Spiegel vor und sagt, schaut her, das ist euer wahres Gesicht. Eigentlich traurig, dass diese Anklage nötig ist, denn eigentlich, wie gesagt, soll das schon ja Gottes Gebot, Gottes Gesetz bewirken. Schutz der Freiheit garantiert Gott durch sein Gesetz erstens als Spiegel. Paulus hat diese Funktion dem Gesetz zugeschrieben. Es weist uns unsere Schuld auf. Könnt ihr nachlesen im Römerbrief. Ganz besonders da in Römerbrief Kapitel 7, Vers 7. Die Sünde erkannte ich nicht, außer durch das Gesetz. Gottes Gesetz ist für uns der nötige Spiegel. Ein Spiegel, der mir die Wahrheit sagt, der nichts beschönigt, so wie man das bei einem Spiegel hat, der getönt ist und dadurch ein bisschen weichzeichnet und die Macken markiert, die Macken kaschiert. Dieser Spiegel zeigt, wo und wie ich die Freiheit des anderen gefährde oder vielleicht sogar beschädige. Ohne diesen Spiegel wären wir orientierungslos. Jeder würde nach seinem Gutdünken und im schlimmsten Fall nach seinem Vorteil entscheiden und handeln. Mein Gewissen braucht aber Orientierung an diesem Spiegel. So sahen das auch die Reformatoren. Die kommen ja in diesem Jahr in den Predigten öfter immer vor. Zur Erinnerung, wir sind im Jubiläumsjahr, im Reformationsjubiläum. Die Reformatoren sahen das auch so. Das Gesetz Gottes, die Gebote sind für uns ein Spiegel und stimmen mit Paulus überein. Römer 7, Vers 12. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Vers 22 sagt Paulus, ich habe Freude am Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ja, genau dieser Paulus, der schreibt, Jesus ist das Ende des Gesetzes, freut sich innerlich über das Gesetz, wenn es darum geht, uns zu zeigen, wie wir eigentlich gegenüber Gott dran sind und was das zu unser Verhältnis zu unserem Nächsten bedeutet. Und da zeigt es uns auf, dass wir ausnahmslos schuldig sind. Es macht nämlich keine Unterschiede zwischen schwerwiegenden oder weniger schwerwiegenden Sünden. Es geht immer darum, dass wir versagen, dass wir an anderen schuldig werden oder der Beziehung zu anderen schaden. Die Gebote in der Bibel waren aber nicht nur diese Hilfestellung, so dieser Kompass zum Justieren, um unsere Mängel zu erkennen, sondern die Gebote waren im ursprünglichen Sinn tatsächlich staatliches Recht. Insofern hatten die Gesetze im Alten Testament eine zweite Funktion. Sie sollten die Freiheit schützen durch Gottes Gesetz als Riegel. Gottes Gesetz ist der nötige Riegel, wie der Riegel an einer Tür. Diese Tür soll niemand aufmachen, niemand meinen Bereich betreten, die persönliche Freiheit schützen. Leib und Seele sollen nicht ungestraft geschädigt werden. Gesetze schützen Menschen davor, dass sie bedroht werden, sich in Beziehungen betrogen oder hintergangen fühlen. Gebote verhindern, dass wir Unwahrheit über andere verbreiten und damit ihren Ruf schädigen, vieles mehr. Und dazu passt es, dass International Justice Mission sich immer auf bestehendes Recht bezieht. Immer da versucht, nicht im luftleeren Raum zu agieren, sondern auf bestehende Regeln in den Staaten aufsetzt. Diese Gesetze wollen ja Verbrechen ausschließen, sind aber vielleicht nicht weitreichend, nicht konkret genug. Auch das finden wir in der Bibel. Immer wieder mussten die 10 Gebote auf aktuelle Situationen konkretisiert angewandt werden. Deshalb gibt es ganz viele Ausführungsbestimmungen in der Bibel. Da soll ein Riegel vor sein, dass niemand dem anderen die Existenzgrundlage nehmen kann. Und weil die Situationen sich im Laufe der Jahrhunderte änderten, veränderten sich auch diese Ausführungsbestimmungen. Und Ziel ist bei all dem, das Wohl des Einzelnen soll geschützt werden. Und so sind die biblischen Gebote ein Vorbild für unsere staatlichen Gesetze, auch in Deutschland, für unsere Gesetzgebung geworden. In diesen Funktionen sind die Gebote unverzichtbar, als Spiegel und als Riegel. Und über diese Funktionen waren sich die Reformatoren auch einig. Allerdings gab es Streit darüber, ob es nicht noch eine dritte Funktion des Gesetzes geben müsse. Schützt die Freiheit nicht auch Gottes Gesetz dadurch, dass es eine Regel ist? Und damit ist jetzt gemeint, eine Regel für die Wiedergeborenen. Das ist die wortwörtliche Bezeichnung für den dritten Gebrauch des Gesetzes. Brauchen die Wiedergeborenen nicht auch ihre Regeln? Und die reformierte Tradition, Calvin, war der Meinung, ja, die Gebote regeln das Leben des Christen, damit er sich in der Heiligung üben kann. Aber Luther hat diesen dritten Gebrauch des Gesetzes abgelehnt. Für Luther galt die Freiheit eines Christenmenschen, dass er im Heiligen Geist selber erkennt, was gut ist. Ja, Luther kann sogar sagen, der Glaube kann sich bessere 10 Gebote machen als Mose. Denn der Liebe muss nicht geboten werden, denn schon bevor geboten wird, hat sie getan. Steile Sätze von Dr. Martin Luther. Wenn ein Werk nicht darauf ausgerichtet ist, dem anderen zu dienen, so ist es nicht ein gutes christliches Werk. Das war seine Ansicht. Aber wie auch immer wir nun die Frage nach diesem dritten Gebrauch der Gebote beantworten, ob wir der Meinung sind, es braucht die Regeln, ich brauche das, um mich zu orientieren im christlichen Leben, oder wir brauchen das eigentlich nicht. Es bleibt doch die Frage, was ist denn, wenn es keine Regel gibt? Was ist für all die Situationen, für die es keine Regel gibt? Über Jahrhunderte war es für Christen erlaubt, Sklaven zu halten. Und damit wir jetzt nicht meinen, naja, das war ein Problem der römisch-katholischen Kirche in Frankreich, Spanien und die Kolonien oder bei den Anglikanern in England, Folgendes. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde bis zum Schluss bitter gegen die Abschaffung der Sklaverei gekämpft. Und zwar von evangelikalen Christen. In den Südstaaten der Vereinigten Staten sind die Southern Baptists beheimatet. Und die haben sich zu dem Zeitpunkt zu einer Vereinigung zusammengeschlossen, als die Sklaverei abgeschafft werden sollte. Das war für sie ein Grund zu sagen, wir müssen uns von den Northern Baptists abgrenzen. Für mich unbegreiflich, unchristlich. Wie konnten die zu einer solch ethischen Fehlentscheidung kommen? Und ich meine das jetzt nicht als Anklage, bezogen auf eine andere Freikirche, so als ob wir als FEG eine weiße Weste hätten. Nein, es beschämt mich einfach, dass Christen, die eine ähnliche Frömmigkeit gepflegt haben, wie wir, so eine menschenverachtende Haltung hatten. Und wir begegnen hier einem Dilemma. Denn es gibt in der Bibel keine Regel gegen Sklaverei. Die Bibel verbietet nicht die Sklaverei. 150 Jahre später, nach der Gründung dieser Vereinigung 1995, verabschiedet der gleiche Verband eine Erklärung, in der sie das begangene Unrecht beklagen, Rassismus als Sünde bekennen und die Afroamerikaner um Vergebung bitten. Wie das? Im Rückblick erkennen sie, dass sie sich zu sehr in ihren Umständen eingerichtet hatten. Sklaverei schien in Ordnung, schien legitimiert mit einem flüchtigen Blick in die Bibel. Auch Rassismus ließ sich mit einem flüchtigen Blick in die Bibel legitimieren. Sie hatten es nicht zugelassen, dass die Bibel sie in Frage stellt. Stattdessen hatten sie die Bibel benutzt, um ihre Position zu untermauern. Und was ist mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer eigenen Frömmigkeit in Deutschland? Die Gründerväter unserer Freikirchen waren in der Regel Fabrikanten, Unternehmer im 19. Jahrhundert. Die meisten wissen, das 19. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch die industrielle Revolution. Kinderarbeit war an der Tagesordnung. Sie wurden unter gefährlichsten Bedingungen beschäftigt, weil sie klein, flink und billig waren. Ein Wuppertaler Weber machte extra in Solingen eine Weberei auf, weil in Solingen die Kinder billiger waren. Friedrich Engels, der Vater von Friedrich Engels. Und sein Sohn eben, der Kompagnon von Karl Marx, dieser Friedrich Engels, der schreibt über seine Herkunftsfamilie in Wuppertal bittere Worte. Und über die furchtbaren Zustände in den Fabriken, besonders in denen von den Pietisten, wie die seiner Eltern, also den wirklich frommen Christen, nicht den Namenschristen. Warum war das so? Weil diese Christen sich nicht gefragt haben, wie der junge Mann im Poetry Slam, warum das so ungerecht verteilt ist, für die war das klar. Erfolg galt als Segen Gottes und damit ließ sich das Elend der Armen auch erklären als Folge ihrer Gottlosigkeit. Das war also Gott gesetzt. Und außerdem lässt sich das erklären, weil wir hier dem gleichen Dilemma begegnen. Es gibt kein eindeutiges Verbot in der Bibel von Kinderarbeit. In Klammern, es gibt auch kein eindeutiges Verbot von Kinderehen, die wir bei den Muslimen kritisieren. Und trotzdem halte ich es für richtig, dass wir dagegen sind, dass wir dagegen kämpfen. Warum? Weil wir sonst dem Grundsatz folgen, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Wenn wir nicht dem Grundsatz folgen wollen, was nicht verboten ist, ist erlaubt, brauchen wir etwas anderes, was uns Orientierung gibt. Was hilft dir, um Orientierung zu finden? Was hilft dir dabei, einen anderen Grundsatz zu finden? Hilft dir das Prinzip, die Bibel wortwörtlich zu befolgen? Oder hilft es dir, dem Geist der Schrift zu folgen? Ich glaube, wenn ich dem Geist der Schrift folge, dann finde ich heraus, was die Gebote schützen wollen. Wenn ich dem Geist der Schrift folge, dann finde ich heraus, was die Gebote schützen wollen. Und der Geist der Schrift ist der Heilige Geist, von dem Jesus dir verspricht, dass er dich in alle Wahrheit leiten wird. Zur Ehrenrettung unserer Gründerväter der Freien Evangelischen Gemeinden möchte ich sagen, Hermann Heinrich Grafe betrieb eine Weberei zur Zeit, als die Arbeit von Kindern in Preußen bereits verboten war. Deshalb ist nichts darüber berichtet, ob er sich nun gegen Kinderarbeit früher engagiert hat oder ob er sie toleriert hat. Aber wir wissen von ihm in jedem Fall, dass er sehr sozial engagiert war. Er war Leiter der Armenfürsorge in Elberfeld. In dieser Zeit haben andere Pietisten auch den evangelischen Erziehungsverein gegründet. Die Betreuung zahlreicher verwahrloster Kinder galt als ihre wesentliche Aufgabe. Es gab auch Unterricht in den Fabrikschulen. Es gab auch die Sonntagsschule, in der Kinder sonntags in der Bibel, aber damit auch im Lesen und Schreiben unterrichtet wurden. Es gab auch diese Bibelstunden für die Arbeiter, damit auch die lesen und schreiben lernten. Auch dafür gibt es ja keine Regel aus der Bibel, dass jeder lesen und schreiben soll. Von daher könnte man sich jetzt fragen, ja, wie kamen denn unsere Gründerväter zu diesem sozialen Engagement? Für Grafe und die anderen war es wichtig, dass alle Menschen in den Genuss der Verkündigung der guten Nachricht kamen. Jeder Christ sollte die Bibel lesen können. Das schätzte Grafe ja für seinen Glauben, dass er sich dadurch weiterentwickeln konnte. Aber wie sollen denn einfache Arbeiter und Kinder das Evangelium verstehen, wenn sie nicht lesen und schreiben können? Bildung für alle, damit alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier zeigt sich, wenn es darum geht, die Umstände zu ändern, dann fehlt oft eine eindeutige Regel, dann braucht es eine innere Überzeugung, eine Prägung oder eine Erfahrung. Engagement für Gerechtigkeit entsteht durch ein Auge für die Not von Menschen. Und ein Gespür dafür. Oder wir könnten es geistig ausdrücken, entsteht durch das Drängen des Heiligen Geistes. Und dieses Gespür bekomme ich, diesem Drängen des Heiligen Geistes gebe ich Raum, indem ich mich dem Spiegel der Gebote aussetze. Also mich von der Bibel in Frage stellen lasse. Und dazu gehören natürlich auch alle Verschärfungen, die Jesus in der Bergpredigt vorgenommen hat. In seinen Worten blicken wir sozusagen noch einmal in einen Vergrößerungsspiegel. Da kann ich da nichts mehr verstecken, meine heimlichen Sünden. Dadurch entwickeln wir dann hoffentlich ein gesundes Gewissen und einen gesunden Skrupel, andere Menschen nicht auszunutzen oder zu erniedrigen. Und das ist offensichtlich bei einigen auch in der Vergangenheit so geschehen, die Sklaverei abgeschafft haben. Um die Sklaverei abzuschaffen, brauchte es solch geisterfüllter Menschen. Die waren beseelt von der eigenen Freiheit und konnten es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, dass andere Menschen nicht die gleiche Freiheit haben. Der Methodist George Whitfield im 18. Jahrhundert ist der erste Europäer, der Schwarzen predigt. Er hat die Sklaverei nicht abgeschafft, aber er hat mit dafür gesorgt, dass später auch amerikanische evangelikale Prediger wie Charles Finney Sklaverei als Sünde anprangerten. Er hat einen Einfluss gehabt auf den Abgeordneten im englischen Parlament, auf Wilberforce, der selber auch den Methodisten nahestand. Und dieser Wilberforce, der hat 18 Jahre lang jedes Jahr eine gleiche Eingabe ins Parlament vorgebracht. Was für eine Geduld. Ich bin 15 Jahre Pastor. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste im Bund Freie Evangelische Gemeinden von unserem Bundestag jedes Jahr das Gleiche einbringen, um damit durchzukommen, ich hätte schon längst aufgegeben. 18 Jahre lang bringt Whitfield die Gesetzesvorlage zur Abschaffung der Sklaverei ein, bis er 1807 Erfolg hat. Ich glaube, wir sind in diesem Sinne herausgefordert, für gerechte Verhältnisse in dieser Welt zu kämpfen. Uns für Riegel gegen Unrecht einzusetzen. Wie kann das passieren? Zum einen durch solch einen Gottesdienst, durch den Einsatz gegen Sklaverei, durch Unterschriftenaktionen. Ich glaube, dazu werden wir gleich noch mehr hören. Zum anderen dadurch, dass wir Fairtrade nicht als Lebensstil empfinden, oder ein Nice-to-Have, sondern ernst damit machen, dass wir mit unserem Einkauf im Supermarkt die Lebensbedingungen unserer Nächsten in Afrika und Asien mitbestimmen. Oder ich denke daran, dass es kein Recht auf Einwanderung in Deutschland gibt. Alle, die vor diesen schrecklichen Bedingungen fliehen, vor Zwangsarbeit und Unterdrückung, haben keine Chance auf Aufnahme bei uns. Wie kannst du das ändern? Zuerst einmal, indem du selbst zu einem Klima beiträgst, das Asylsuchende und Flüchtlinge durch unser Bildungssystem laufen dürfen, dass sie willkommen sind. Denn Bildung schützt davor, sie später wieder der Ausbeutung auszuliefern. Und zum anderen hast du heute die Wahl, wen du in den Bundestag wählst. Vielleicht ärgerst du dich jetzt und sagst, oh Mist, dass ich schon vor der Predigt gewählt habe. Jetzt kommt sie, die Wahlempfehlung. Natürlich nenne ich dir keine Partei. Aber wie wird die Partei, die du wählst, die Zukunft der Schutzsuchenden in Deutschland gestalten? Du kannst die Wahlprogramme daraufhin überprüfen, ob die Partei legale Möglichkeiten zur Einwanderung schafft, ob sie Menschen, die fliehen, schützen will oder ob sie nur deinen Wohlstand schützt. Wir haben Verantwortung, jenseits aller Gesetze, jenseits aller Regeln. Wir tragen Verantwortung dafür, dass menschenwürdige Gesetze erlassen werden und dass menschenwürdig mit Schutzsuchenden umgegangen wird. Nicht nur dann, wenn wir offensichtlich gegen eins der Gebote verstoßen, werden wir an den anderen schuldig, sondern dann, immer dann, wenn wir den Kern der Gebote verletzen. Der Kern, den Menschen davor zu schützen, dass er nur als Zweck gesehen wird. Und sei es als Zweck, um Gewinn zu maximieren. Das passiert überall da, wo man von Human Resources oder von Humankapital spricht. Oder sei es als Zweck, um meine Lücken in meiner Freizeit zu füllen. Sei es als Zweck für ein gutes Funktionieren einer Organisation. Also eine gut funktionierende Organisation kann ja auch Gemeinde sein. Interessieren wir uns tatsächlich ehrlich füreinander? Oder geht es darum, wie sich jemand in die Organisation Gemeinde einpasst? Wie schnell passiert mir das als Pastor, habe ich mir gedacht. Wie schnell mag uns das als Gemeindeleitung, als Ältestenkreis, als Gemeindeleitung passieren, Menschen unter diesem Blickwinkel zu sehen? Vielleicht passiert das aber auch umgekehrt. Vielleicht seht ihr Leute aus der Gemeinde, die in der Leitungsfunktion mehr noch in der Funktion als Person. Immer wenn wir den anderen nicht um seiner selbst willen, sondern als Zweck für etwas ansehen und behandeln, werden wir aneinander schuldig. Jesus hat sich völlig uneigennützig auf andere eingelassen und er hat sie danach gefragt, ob sie sich auch uneigennützig auf ihn einlassen. Jesus interessiert sich für dich, für deine Begabungen, für deine Vorlieben, für deine Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Und wenn du dich dann genauso für Jesus uneigennützig interessierst und ihn deshalb anbetest und gleichzeitig dich für diejenigen interessierst, die von anderen ausgenutzt oder benutzt werden, dann wird da Gott deinen Gottesdienst bestimmt nicht verurteilen, wie wir es in diesen Worten von Amos gehört haben. Ich glaube nicht, dass du dir dann anhören musst, hör auf mit dem Lärm deines Lobpreises, deine Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören, sondern stattdessen darfst du dich dann über folgendes Wort von Jesus freuen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Amen.